Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Derzeit geht es nicht nur in Österreich, sondern auch international rund. Und deswegen haben wir in unserem heutigen Montagsduell jede Menge zu besprechen. Von einer Verurteilung für Marine Le Pen in Frankreich beginnend über das Wahnsinnsbudgetdefizit in Österreich. All das werden heute wie immer am Montag die Herren Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo. Und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und ehemaliger Kommunikationschef der Blauen Bären Schwarz-Blau. Hallo.
Hallo.
Beginnen wir mit diesem Wahnsinns Staatsschulden, kann man sagen. Also das Budgetdefizit ist 2024 jetzt auf 4,7% gestiegen. Abgesehen davon, dass sich jetzt schon langsam niemand mehr auskennt, weil dauernd neue Zahlen rauskommen. Was bedeuten 4,7% Budgetdefizit oder ist das eh wurscht?
Das heißt, dass es schlechte Zeiten sind. Also dass es uns massiv etwas bevorsteht und ich verstehe nur nicht, ich habe ja selber Budgets schon verhandelt und Steuerreformen verhandelt. Man kann sich schon um 1-2 Milliarden irren, das muss man dazu sagen, weil es ja auch ums Wirtschaftswachstum etc. geht. Aber die Prognosen waren ja gar nicht so falsch, sondern es ist nur einfach mittlerweile die 8. Version, die uns die ÖVP auftischt. Also kann auch der jetzige.
Die Prognosen waren schon falsch.
Na, so beim Wirtschaftswachstum nicht. Also so, alle haben gesagt, so um die Rezession herum knapp drüber. Also das war schon die Prognose auch für 24. Und da muss ich ja sagen, kann auch der jetzige Finanzminister nichts dafür. Absolut nicht, weil das geht ja um die 24er Zahlen und die sind einfach derartig katastrophal. Also was Schwarz-Grün dem Budget angetan hat, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch Rekordeinnahmen gleichzeitig. Die haben ja auch 11 Milliarden im letzten Jahr mehr eingenommen und trotzdem dieses Defizit geschafft. Und wenn jetzt die Ausrede ist, die Länder sind schuld, also die Länder haben auch gewirtschaftet. Also zum Beispiel die Steiermark hat letztes Jahr von statt prognostizierten 450 Millionen fast eine Milliarde Defizit gemacht. Nur das in Wien macht 1,7 Milliarden. Nur das sind immer noch nur 10% des Bundes. Also da ist also sich dieses Abputzen. Und wie der ÖVP-Finanzminister Brunner befördert werden hat können, nach Brüssel zum Kommissar mit der Bilanz, die haben das ja gewusst. Auch der Herr Stocker als ÖVP-Generalsekretär.
Die Frage ist, ob sie es gewusst
muss
haben.
Natürlich, das hast du weißt ja die Zahlen. Also ich weiß ja selber, ich war ja selber in zwei Regierungen, du hast immer auf 1-2 Milliarden auf Knopfdruck den Letztstand. So, das haben die Beamten, dafür gibt es die Beamten ja auch dort. Also wie diese Leute das gewusst haben, Nehrmann muss gewusst haben, Stocker muss gewusst haben, Brunner muss gewusst haben.
Aber der Interims-Finanzminister hat sich ja, glaube ich, vor 6 Wochen noch um 3 Milliarden Euro
Aber wir sind ja mittlerweile bei 15 Milliarden, und das ist völlig unmöglich, das muss man gewusst haben. Sie haben nur vor der Wahl haben sie die Leute belogen, ne, man sieht.
Wie siehst du das? Haben die gelogen? War das Unvermögen? Wie konnte das passieren? Wie wächst sich so ein Budgetdefizit immer mehr aus?
Naja, erstens mal, man muss es auseinanderhalten, glaube ich, also auch der Gerechtigkeit halber. Das Budgetdefizit ist ja immer auch gerechnet in Relation zur Wirtschaftsleistung. Klar. Und eine niedrigere Wirtschaftsleistung führt ja auch zu niedrigeren Steuereinnahmen und damit auch zu einem höheren Budgetdefizit. Von daher kannst du es natürlich nicht vollkommen prognostizieren, da kannst du schon irren. Ja, das ist, ist ja eine Schätzung bis jetzt gewesen und seit heute wissen wir die Zahlen von 2024. Das ist die eine Geschichte. Ja. Auf der anderen Seite muss ich dem Heimo natürlich schon auch da jetzt in dem Fall wirklich recht geben. Ja. Die Range zwischen den Vorhersagen, was das Wirtschaftswachstum und die Wirtschaftsleistung betrifft, die war von einem Plus ganz knapp über Null, ja, zu einem Minus von knapp unter Null. Aber es war ja jetzt eine 3% Differenz. Ja. Von daher konntest du natürlich mit denen rechnen und du konntest vielleicht im Februar oder im März vergangenen Jahres ein bisschen weniger mit dem schon rechnen als im Oktober und im September. Ja. Also von daher würde ich schon sagen, dass hier durchaus auch sehenden Auges geflunkert worden ist und wenn man sich auch sozusagen die Aussagen der Wirtschaftsforscher und vom Herrn Bartelt und den verschiedenen Protagonisten im Laufe des vergangenen Jahres ansieht und das, was der Herr Brunner dann noch im Oktober gesagt hat, ja, dann kann man nicht sagen, man hat es nicht wissen können, sondern natürlich hat man da wieder besseres Wissens Sachen gesagt, ja, dass man auch ökonomisch einiges falsch gemacht hat, schon im Vorfeld, ja, nämlich Steuersenkungen. Zwei Regierungen haben Steuersenkungen gemacht, erst in der Hochkonjunktur und dann sozusagen natürlich auch schon in der Krise. In der Krise wird sich Ärger auswirken, aber vor allem hat man, nur so ein Beispiel, ich habe das schon vor Jahren gesagt, wir alle freuen uns über das Streichen der kalten Progression. Ja? Es ist aber völlig klar, dass in dem Fall dann insbesondere die Länder und die Gemeinden ein Problem haben, weil die Steuereinnahmen, ich sage es mal simpel, stagnieren tendenziell, aber die Ausgaben für Personal steigt ja weiter. Ja? Insbesondere, wenn du da Hochinflation hast. Mhm. Und von daher reißt es natürlich, das konnte jeder wissen, Löcher in die Gemeinden. Mhm.
Naja, aber was soll jetzt passieren? Sollte man den Magnus Brunner, um den geht es ja in deinen Wortmeldungen, der ehemalige Finanzminister, irgendwie zur Verantwortung ziehen? Sollte es einen Urschuss geben, wie das passiert ist? Was sind die politischen Konsequenzen dieser Zahlen?
Die politische Konsequenz ist, dass die ÖVP weiterhin den Kanzler stellt. So, das ist die politische Konsequenz, dass die ÖVP mittlerweile
einfach... Und dass der Magnus Brunner, ja, für die, die es nicht wissen, jetzt EU-Kommissar ist.
Ja, und der Generalsekretär der ÖVP ist jetzt Kanzler. So, der auch den Wahlkampf vergurkt hat, ist jetzt Kanzler. Der andere ist EU-Kommissar, der das Budget vergurkt hat. Die ÖVP regiert einfach weiter, weil es keine Alternative zu einer ÖVP in der Regierung gibt. Das ist die politische Konsequenz. Wo man ein bisschen widersprechen muss, denn Robert... Die Steuern- und Abgabenquote ist von 23 auf 24, von 42,8% auf 43,2% gestiegen. Da waren keine Steuerentlastungen und da sind die ganzen Energiesteuern drinnen. Energie ist viel, viel teurer. Nein, es ist so, es sind die Zahlen. Und die Energiesteuern sind das, was die Deindustrialisierung bringt, so das, was es die Abwanderung bringt. Und wenn man der Industrie...
Lass mich kurz aufhören. Die Prozentrechnung ein bisschen...
42,8 auf 43,2 ist
es. Ja, aber sozusagen Prozentanteile steigen auch wenn du eine Stagnation hast oder eine Schrumpfung. Das ist
ja aber immer ein Verhältnis. Das sage ich, das hängt ja dann zusammen. Das hätte ich jetzt gesagt, wenn du mich ausreden hättest lassen. So, mit den steigenden Energiepreisen ist speziell die Industrie geschrumpft. Na, dadurch hast du weniger BIP, dadurch hast du wieder einen höheren Anteil. So, das ist dieser Schwachsinnskreislauf.
Du hast sogar dann eine höhere Arbeitslosenquote mit mehr Ausgaben. Genau. Kommt alles dazu.
Und wenn man sich anschaut, wo am meisten Ausgaben... Also, ich gönne ja jedem sein Gehaltsplus. Aber dass die Beamten mehr gekriegt haben, wie die Leute in der Privatwirtschaft sind und das Ganze finanzieren, in den Zeiten, da hat Schwarz-Grün einfach ein Jahr lang oder zwei Jahre lang Geld ausgegeben, weil sie schlecht in den Umfragen waren, weil sie ihren Job halten wollten und haben alles finanziert mit irgendwelchen, wir haben das oft diskutiert, da mit irgendwelchen ungedeckten Milliardenschecks, die irgendwo mit Helikopter gehält waren. Man, der Staat hat rausgeworfen, hat aber überhaupt keine Wirtschaftsbelebung damit geschafft, weil es einfach so querbeet durch alles war. Und das büßt jetzt, glaube ich, die Bevölkerung wird das massiv büßen, die Pensionen werden gekürzt, die Krankenversicherungsbeiträge werden erhöht. Das Einzige, wo bis jetzt noch nichts passiert ist, ist bei denen, die abkassieren, aber es wird gezahlt, diejenigen, die was leisten, die eigentlich den Staat tragen, die werden abkassiert und das ist falsch.
Das Problem wird doch sein, dass da die Meinungen jetzt auch auseinandergehen, was gemacht werden soll. Mhm. Der Finanzminister hat ja gesagt, er sieht keine Notwendigkeit weiterer Sparmaßnahmen, also ad hoc zumindest. Der Gabriel Felbermayr, der WIFO-Chef, der vor ein paar Tagen hier mein Gast war, hat gesagt, es ist unbedingt nötig, dass es weitere unbedingt nötig, dass es Maßnahmen gibt, sonst wird sich das Ganze noch gefährlicher auf den Staat und den Einzelnen auswirken. Und er ist der Meinung, es muss Strukturreformen geben. Wie kommt man aus dieser Nummer jetzt raus? Weil nur mit Hoffen, dass es besser wird, das hat schon die Vorgängerregierung offenbar gemacht.
Naja, hoffen, dass es besser wird, ist sowieso keine Lösung. Eine Lösung.
Aber die haben immer auf eine bessere Konjunktur gehofft, das habe ich jetzt gemeint.
Eine Lösung ist natürlich auch etwas dafür zu tun, dass es besser wird. Ja? Und das ist natürlich schon der Kern der Sache. Unsere budgetären und ökonomischen, budgetären vor allem Probleme des Staates, die ökonomischen sowieso, lösen wir prinzipiell dann, wenn wir wieder ins Wachstum hineinkommen. Ja? Zu glauben, dass man in einer schrumpfenden Wirtschaft durch Kürzungen das Budget saniert und die Wirtschaft zum Laufen bringt, ist eine Schwachsinnshaltung, die es noch nie auf der Welt gegeben hat. Ja? Insofern glaube ich auch im Übrigen, ja, das ist, natürlich gibt es immer Differenzen zwischen eher wirtschaftsliberalen und eher sozialdemokratischen Ökonomen, aber die Differenzen sind jetzt, glaube ich, nicht so groß. Kein Mensch sagt, der bei bei Verstand ist, dass wir in einem Jahr wie diesem, wo wir schon 6,4 Milliarden sparen wollen, ja, wo überhaupt auch die Frage ist, kriegt man das in der kurzen Zeit? Die Regierung ist ja jetzt so quasi, das erste Quartal ist ja schon ins Land gegangen. Also in Wirklichkeit wird diese Regierung 3 Quartale in diesem Jahr regieren. Gesetze brauchen einen gewissen Vorlauf, sie müssen eingebracht werden. Also manches ist dann allenfalls ab Mitte des Jahres wirksam, ob man überhaupt zu den 6,4 kommt. Ja? Das ist ja schon das Fragezeichen, dass man darüber hinaus jetzt auch noch die Kettensäge anlegt, das würde genau zu dieser Abwärtsspirale führen, die eigentlich alle als Gefahr ansehen. Da glaube ich, gibt es keine große Differenz. Die Differenz ist sozusagen über die Strukturreformen, die eine Wirksamkeit, sagen wir mal, in 4 Jahren, in 5 Jahren, in einer längeren Frist haben. Da mag es eine Differenz geben, aber in dem unmittelbaren, glaube ich, gibt es gar so große Differenz.
Das Problem, sollte es Strukturreformen geben?
Natürlich muss es Strukturreformen gehen. Das ist immer so schön, weil seit wie vielen Jahrzehnten hören wir, die Verwaltungsreform wird den Staatshaushalt retten, das funktioniert.
Aber in dem Fall Fellmermeier und Co. natürlich Pensionsreform und solche Sachen.
Ja, aber Pensionsreform, diejenigen, die 40 Jahre gearbeitet haben ja ihren Beitrag geleistet. Ich glaube, das ist eher das Problem derjenigen, die keinen Beitrag leisten, dass man schaut, dass das reale Pensionsantrittsalter auf 65 raufgeht für die Leute, die das können, dass man länger arbeiten, steuerfrei steuert. Das sind alles Dinge, die völlig vernünftig sind, aber man soll nicht die bestrafen, die gearbeitet haben, und dann nicht die bestrafen, die nicht mehr arbeiten können. Das gibt es ja genug. Das muss man, weil es sind immer diese Experten.
Oder auch die ab einem gewissen Alter keinen Job mehr finden.
Ja, ich wollte gerade sagen, es sind immer diese Experten, die dann schön im Büro sitzen, aber noch nie einen 50-Kilo-Sack am Rücken gehabt haben. Da tust du mit 3,6, glaube ich, sehr schwer. Also das sind diese Sachen. Ich glaube, der größte Hebel sind die Energiepreise. Also das ist etwas, wo wir echt auch, wir haben 7-mal so höhere Energiepreise wie in den USA. Das bringt die Wirtschaft auf Dauer massiv um. Und an diesen Energiepreisen ist auch die Regierung mit Schuld. Weil erstens mit den Sanktionen, zweitens diese völlig verrückte CO2-Steuer, die noch weiter erhöht
wird. Das wurde nicht in den Markt eingegriffen.
Sie haben nicht in den Markt eingegriffen und sie haben heuer nochmal die Netzgebühren um 30% erhöht, was jeder jetzt bei seiner Nachzahlung bei der Steuer massiv merkt. Und die Firmen ja genauso, die zahlen das ja massiv. Das ist eine staatsgemachte Inflation. Deswegen haben wir auch eine viel höhere Inflation im Vergleich zu unseren westeuropäischen Mitbewerbern innerhalb der Eurozone. Also das sind ja Dinge, wo wir sind ja vergleichbar mit Westeuropa in der Eurozone. Und da sind wir halt einfach bei der Industrialisierung. Wir werden deindustrialisiert. Wir sind mit das schlechteste Land. Dänemark zum Beispiel ist das mit Abstand beste, weil es immer heißt, wer Grenzen dicht macht, ruiniert die Industrie. Also wir haben offene Grenzen, unsere Industrie ist ruiniert. Dänemark ist Nummer 1 mit den geschlossenen Grenzen. Und du wirst halt mit einer Regierung, die sagt, wir entwickeln jetzt einen Plan für die Industrie und für die Wirtschaft. Das wird aber jetzt dauern ungefähr bis 26. Und 26 werden wir das beschließen und das wird dann wahrscheinlich dann 27 anfangen zum Wirken. So, wir sind jetzt das dritte Jahr in einer Rezession. Die ÖVP ist seit 1986 in der Regierung. Jetzt sagen die, wir waren jetzt 5 Jahre in der Regierung, wir haben aber keinerlei Plan für eine Industriestrategie. Und ich nenne mich aber Wirtschaftspartei, dann frage ich, ob die gegen welchen Pfosten die krank sind mittlerweile. Weil das ist ja völlig absurd. So, wofür plakatieren die, wir können Wirtschaft, wenn sie sagen, wir haben keine Industriestrategie, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen bis Ende des Jahres, werden wir mal was entwickeln, 26 werden wir es beschließen und 27 wirkt das da vielleicht. Das ist ja absurd. Und dass, ja, die, und dass die damit auch noch durchkommen. Das fällt dir auf. Ich nehme die SPÖ jetzt wirklich. Ich bin kein Fan des Herrn Bablans und der Wirtschaftspolitik, aber an der Rue de la Gac, in der wir sind, jetzt ist Schwarz-Grün schuld. Da kann der Herr Babler und der Herr Matterbauer, deren Lösungen ich auch nicht teile. Aber die kennen da nichts dafür. Das ist die ÖVP. Und allein die Härte zu sagen, wir haben keinen Plan, aber wir entwickeln eher einen bis Ende des Jahres, im dritten Jahr der Rezession, ist geisteskrank.
Ich wollte nur sozusagen, das finde ich wiederum sozusagen so ein bisschen eine unnötige Polemik, auch, nein, egal wen es sie trifft, weil wir brauchen jetzt natürlich eine Industriestrategie.
Und ja, wir haben alle
nichts davon, wenn irgendwer den Eindruck erweckt, innerhalb von 7 Tagen kann er einen Plan ausarbeiten und dann verabschieden. Ja,
sondern
Energiepreisbildung, ja, am europäischen Markt.
Merit Order
aussteigen. Ja, das geht aber auch nicht so ganz ab.
Sicher, in Spanien haben das innerhalb von 2 Tagen.
Innerhalb im nationalen Rahmen. Also das natürlich braucht es Anstrengungen. Es braucht aber auch darüber hinaus Anstrengungen. Wir sind in einer Situation, ja, wo man früher gesagt hätte, also ganz früher, Wir kennen das von den 50er und frühen 60er Jahren noch, die berühmten Lohnpreisabkommen, ja, wo wirklich Sozialpartner, aber auch die Gesetzgebung sich hinsetzen und gemeinsam einen Plan auswirken, wie sie sowohl die Lohnsteigerungen als auch die daraus folgenden dann Kostensteigerungen reduzieren. Gut. Und das bräuchte es eigentlich im Moment.
Wir gehen jetzt nur in eine ganz kurze Werbepause, wenn wir danach weiterreden. Bevor wir zu Marine Le Pen und dem Urteil gegen sie kommen, reden wir noch über die Situation der österreichischen Gesundheitskasse, deren Obmann jetzt einen Solidarbeitrag von Ärzten möchte und gleichzeitig in den Raum stellt, dass mehrere Kassenleistungen fallen könnten, wie CTs, die zu sehr ausgestellt werden, zu viele Laborbefunde und Sonstiges, wie kaputt unser Gesundheitssystem ist. Gleich nach der Werbepause, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie krank ist eigentlich unser Gesundheitssystem? Offenbar ziemlich krank, wenn man dem Chef der österreichischen Gesundheitskasse zuhört, der jetzt darüber nachdenkt, Leistungen zu kürzen, Solidarbeiträge von Ärzten möchte. Das wird spannend. Und damit willkommen zurück, Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Ich fange bei dir an, Heimat. Was ist denn das für eine Situation, wo jetzt die Rede davon ist, ein Solidarbeitrag der Ärzte soll sein und gleichzeitig zu überlegen, dass zu viele CTs, also Computertomografien, verschrieben werden würden, dass zu viele Laborbefunde verschrieben werden würden? Ist das die Methode, um die quasi Wartezeiten zu verkürzen auf gewisse Untersuchungen, wenn man die nur noch privat zahlen muss?
Nun, das ist die klassische Angstmacherei, weil man ja sowieso die Beiträge auch erhöhen wird. So, das wird ja kommen jetzt. Die Krankenversicherungsbeiträge werden steigen. Aber die Methode in Österreich vorzuwerfen, dass sie zu krank sind, sich zu oft untersuchen lassen, ist, glaube ich, ungefähr das Dümmste, was du machen kannst als verantwortlich im Gesundheitssystem.
Weil man Wobei, ich glaube, der Vorwurf geht an die Ärzte.
Weil man muss ja auch die Präventivkosten rechnen.
So ist ja schlau.
So, wenn du nicht untersucht wirst und krank wirst, kostest du ja viel mehr. Das ist ja ein Euro an Prävention. Ich kann mich erinnern, ich war ja selber mal im Gesundheitsministerium, ein Euro an Prävention erspart, 7 Euro an Reparaturkosten, wo immer sowas der Rechnungshof gesagt hat und diese ganzen Ausreden, auch die Zusammenlegung war ja gut gedacht, aber Katastrophen gemacht. Also da stehe ich auch selber dazu, dass ich sage, und der Chef der österreichischen Gesundheitskasse, man hätte vielleicht einen Experten reintun sollen, nicht den ehemaligen ÖVP-Generalsekretär, aber auch ein kleiner Ansatz gewesen, der das ja auch erklärt hat. Und eins muss man sagen, wenn man nur sagt, die Ärzte...
Wobei der von einigen Ärzten gelobt wird.
Wobei, natürlich auch diese Geschichte mit den Ärzten verschreiben zu viel Hausnummer CTs. So, was wird der Arzt machen, wenn er sich nicht sicher ist? Dann wird er den ins Spital schicken und sagen, lass dir mal im Spital anschauen, ob du CT brauchst. So, jetzt hast du zum Arztkosten die Spitalskosten und der Spitalsarzt wird dir wahrscheinlich nicht sagen, du brauchst kein CT, wir gehen das Risiko bei dir ein. So, es ist einfach nur eine zusätzliche Kostenstelle zwischengeschalten. So, das ist ja völlig absurd, das kostet ja noch mehr. Das Gesundheitssystem hat das Riesenproblem, sehr schwarz-weiß gesagt, dass wir in den letzten 25 Jahren 2 Millionen Leute nach Österreich geholt haben, aber das Gesundheitssystem nicht aber das Gesundheitssystem nicht dementsprechend ausgebaut haben. Das ist gleich wie vor 25 Jahren. Wir haben aber 2 Millionen Leute mehr, plus sehr viele von denen sind einfach keine Beitragszahler, wenn sie entweder nicht arbeiten oder zu gering arbeiten oder zu wenig verdienen. Also die mehr Kosten, wie sie einzahlen. Und plus die demografische Überalterung der Gesellschaft und viele, viele Dinge dann mit Corona.
Ich glaube, dass dann die war demografische noch, Überalterung ja, das sag Hauptproblem ja,
dann war Corona sind ja viele. Ich habe ja vorher gesagt, sehr schwarz-weiß gedacht. Aber natürlich, wenn das System von 7 auf 9 Millionen geht, dann und das System bleibt gleich, ist das System irgendwann überfordert. Das ist ja logisch. So, und natürlich kostet das immer mehr, weil die Leute auch immer älter werden. Und diese Sachen bringen dich auf Dauer um, aber die Leistungen zu kürzen, dafür aber mehr Geld zu verlangen, kann ja nicht der Sinn und Zweck sein. So, es gibt viele gute Ansätze, wie zum Beispiel diese telefonische Arztberatung. Das ist etwas, was ich für wirklich clever finde. Telemedizin etc., man KI, man kann vieles einsetzen. Aber einfach zu sagen, wir kürzen jetzt bei den Leistungen, dafür müsst ihr mehr zahlen, da werden die Leute immer mehr.
Aber die KI kann die Computertomographie auswerten, aber nicht ersetzen.
Aber es bringt aber auch nichts, wenn du eine Zwischenkostenstelle machst im Spital, weil der Arzt wird das Risiko nicht eingehen, das Spital wird das Risiko nicht eingehen. Also die Summe wird nicht sinken. Und du wartest 3 Monate auf ein CT.
Generell ist natürlich die Situation sehr stark Alterung und Rezession. Das ist der Hintergrund, der tatsächliche.
Migration natürlich.
Aber, also wie gesagt, laut Experten Alterung und Rezession. Aber gleichzeitig stimmt auch diese Sache mit der Prävention. Jetzt ist Österreich in der Prävention nicht sehr gut, oder die Österreicher. Wir wissen, dass Österreich im Vergleich zu sämtlichen westlichen EU-Staaten, vor allem zu den Skandinaviern, aber auch im Vergleich zu Frankreich oder Italien, weit weniger gesunde ältere Jahre hat als eben andere EU-Staaten. Ist es da klug, jetzt zu sagen, na, da werden zu viele CTs verschrieben und zu viele Laborbefunde verschrieben, ist das nicht tatsächlich riskant?
Ja, natürlich, darüber brauchen wir ja überhaupt nicht reden.
Und ich meine, naja doch, es gibt Leute, die könnten sagen, wir finden das.
Drüber reden. Ich meine, natürlich kann jemand auf die Idee kommen, wenn man sagt, okay, es fällt uns 1 Milliarde, also da mal ein paar CDs einsparen. Ein Chef der
oder hoffen, dass die Leute das dann privat zahlen.
Ja, was auch immer. Aber sozusagen das Problem, man soll die Dinge nicht schwarz-weiß darstellen. Das Problem ist erstmal damit, ja natürlich mal beginnend damit, dass Menschen älter werden, was ja gut ist. Mhm. Und auch da sind wir beim Budgetproblem von vorher. Die Spanne zwischen Austritt aus dem Berufsleben und dem Ableben der Menschen im Durchschnitt sehr viel höher und größer ist als bisher. Aber das Zweite ist natürlich, dass
die Aber es wäre auch günstiger fürs System, wenn die Leute länger gesund sind.
Das Zweite ist natürlich, das ist auch ein Problem, unter Anführungszeichen, die Medizin wird so viel besser, aber die High-Class-Medizin wird natürlich auch dadurch teurer. Ja. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja. Dadurch wachsen die Kosten grundsätzlich, ja. So, was tut man in solchen Situationen? Wenigstens mit den vorhandenen Ressourcen effizienter umgehen. Klammerausdruck auch noch, manches von den Problemen, die wir auch haben, sind ja natürlich dann auch mit auf der anderen Seite der Demografie, nämlich dass sozusagen die Fachkräfte fehlen. Die fehlen ja überall, nicht nur sozusagen beim Installateur und sonst wo, sondern auch im Krankenhauspersonal, im Pflegepersonal und so weiter und so fort. So, sind alles keine trivialen Probleme, die sich leicht lösen lassen, wenn man an einem Faden zieht. Ja? Jetzt geht sozusagen, wenn man auch die Gesundheitsstaatssekretärin von gestern gehört hat, ja, das Wichtigste oder das Unmittelbarste, was du tun kannst, ist natürlich die Effizienz so steigern, dass das, was der Heimo sozusagen schon angedeutet hat, ja, dass man 3 oder 4 Ärzte aufsucht, bevor man dann überhaupt erst diese Untersuchungsleistungen hat, dass man das effizienter macht. Ja? Das wird schon gehen, ja, mit diesen 14,50, aber ob das gleich 1 Milliarde einspart, habe ich meine
Vor allem, wir haben unsere Erfahrungen mit diesen Milliarden, die angeblich lukriert werden.
Meine Zweifel dran. Ja, natürlich ist es sinnvoller, ja, von Beginn an die Patienten oder die potenziellen Patienten gut durch das System durchzusteuern, dass die nicht zu 3 falschen Ärzten gehen, bis sie beim richtigen angelangt sind, was heute sehr oft passiert. Ja. Da hat man ja auch, was vielleicht sogar heute häufiger passiert als früher, weil früher bis zum Hausarzt. War auch nicht optimal, aber du bist zum Hausarzt gegangen und der hat dir die Facharztverschreibung gegeben. Wahrscheinlich hat der Hausarzt schon ein bisschen besser gewusst, zu welchem Facharzt du gehst, als du selber. Heute gehst du direkt zum Facharzt und wenn du beim Falschen bist, gehst du zum Nächsten. Ja? Das ist natürlich ineffizient und kannst du besser machen. Soll man auch besser machen. Was auf jeden Fall ganz blöd ist, die Leute abschrecken von Präventionsmedizin und damit sich quasi erstens mal mehr todkranke Menschen einhandeln und auch noch mehr Kosten, weil die Reparaturmedizin dann halt einfach teurer ist.
Tatsächlich viel teurer ist, ja richtig. Was müsste da geschehen? Weil was man mitkriegt ist, Wien hat ja schon Sonderverträge mit Privatspitälern geschlossen, damit eben die Operationen übernehmen, damit die Zeit verringert wird, also die Wartezeit für Patienten. Gleichzeitig höre ich von Ärzten, dass so häufig wie noch nie Menschen wirklich privat zahlen, damit sie OPs kriegen, also wirklich ihr Erspartes da hineingeben.
Ich kann es vom eigenen Familienbereich sehen, wo jemand ganz dringend eine Augenoperation gebraucht hat und nach 3 Monaten Wartezeit ist die OP verschoben worden und gesagt, ja, so ungefähr in 8-9 Monaten kommst du dann dran, aber die Person war ein Blinden. So, was machst? Sagst heute, okay, zahle ich. So, binnen zwei Wochen war die Operation fertig. So, und das ist die Zweiklassenmedizin, die nicht geht für Leute, die eingezahlt haben, die gearbeitet haben. Und das müssen wir massiv verhindern, weil das ist eine Ungerechtigkeit. Also das ist eine echte... Und was man einfach in diesem System einmal sollte... Wenn man sich die Grafiken anschaut, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, wie viele Zuständigkeiten, Institutionen, Geschäftsführergeschichten etc., wie dieser Verwaltungsbereich aufgebläht ist, nicht im Einzelnen in den Prozenten, sondern diese Kompetenzen, weil es ist ja Land, das ist Bund etc. Normalerweise müsstest du das mit einer Zweidrittelmehrheit einfach drüberfahren, vereinheitlichen, mit einem einheitlichen Einkauf, mit einer einheitlichen Bezahlung, mit einer einheitlichen Ausbildung, mit vernünftigen Varianten auch für die
Pflege. Viel Glück mit den Landeshauptleuten.
Nein, ich war ja selber im System drinnen, du kannst ja überhaupt nichts mehr machen, weil alle Länder sich gegenseitig blockieren, jeder hat seine eigenen Gesellschaften, du hast einen unterschiedlichen Einkauf, du hast unterschiedliche Bezahlung, die Länder machen einen Wettkampf. Beim Personal in Wien flüchten die Leute teilweise aus den Spitälern woanders hin, weil sie woanders weniger arbeiten müssen und weniger überlastet sind.
Wer flüchtet wo?
Das Personal.
Aus Wien?
Aus Wien, da teilweise nach Niederösterreich, Baden, Mödling und so gehen die Leute aus den Wiener Spitälern teilweise hin. Also das ist also ein Riesenproblem.
Das ist aber sehr teilweise.
Die Patienten kommen nach Wien. So,
das ist teilweise beschäftigt. Aber die sind natürlich immerhin...
Normalerweise
wollen nach einer gewissen
Zeit funktionieren wird, aber normalerweise müssten sich die drei großen Parteien im Parlament zusammentun und mit einer Zweidrittelmehrheit eine Gesamtreform beschließen, anders wird das auf Dauer nicht mehr funktionieren.
Das wird nicht passieren. Also grundsätzlich, dass der Föderalismus in diesem Bereich nicht gut ist, da sind die meisten Ärzte auch einig. Was die meisten Ärzte aus den unterschiedlichsten Bereichen aber auch sagen, ist, ohne sehr viel Geld hineinzubuttern und das System gleichzeitig effizienter zu machen, wird es wirklich nicht funktionieren, weil wir sind schon längst in der Dreiklassenmedizin angekommen, auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen. Und natürlich gibt es einen echten Pflegemangel.
Ja, sowieso gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die natürlich auch insbesondere mit der demografischen Entwicklung zu tun haben.
Ja, aber die Bevölkerung wird immer älter.
Die Älteren werden immer älter, was heißt sozusagen die Bevölkerungsschicht, die sozusagen mehr medizinische Betreuung und am Ende sogar sozusagen intensive auch Pflegebetreuung braucht, wird mehr verglichen mit denjenigen, die... Pflege leisten könnten. Da könnte jetzt man natürlich sagen, investieren, 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 insbesondere in die Ausbildung junger Leute. Gibt genügend junge Leute, die eine Berufsperspektive brauchen und für die Pflege eine Variante wäre. Aber da beißt sich's jetzt wieder aufgrund der finanziellen Situation des Staates. Ja, also in einer Zeit der sprudelnden Kassen 17, 18, diese kurze Phase der Hochkonjunktur, die wir eigentlich in den letzten 15 Jahren gehabt haben oder 18, ja, das soll man auch nicht ganz vergessen. Ja, wir haben ja zunächst mal eine Finanzkrise gehabt von 2009 bis 2016 de facto mit ihren Ausläufern. Also im Jahr 2016 war die Wirtschaftsleistung der Eurozone nicht größer als im Jahr 2009. Das war Stagnation. Ja. Dann hat man 17, 18, 19 ein bisschen sprudelnde Kassen gehabt und dann kamen sozusagen von Corona bis Inflation bis Russlands Invasion diese 5 Jahre an Krisen. Das hat man jetzt natürlich schon wahnsinnig lang und damit sind natürlich auch jetzt, wie wir jetzt sehen, auch die finanziellen Spielräume für die Investitionen, die notwendig wären, beschränkt da. Muss man aber natürlich auch sagen, wir kennen sowieso wahrscheinlich, ich sage das jetzt mal ungeschützt, ja, wir diskutieren ja hier auch, ohne dass wir jetzt das gleich auf die parteipolitische Waagschale alles legen wollen. Wir können uns es natürlich nur beschränkt leisten, selbst unter den besten aller Umstände, ja, irgendwann mal 30% unserer Ressourcen oder 40 oder 50 in konsumtive Ausgaben, nämlich sozusagen Betreuung und bestmögliche Verpflegung von Kranken oder was auch immer zu stecken und nicht mehr in das Investieren von neuen produktiven Innovationssektoren und so weiter, die Industrie. Ja? Also irgendwo steht man sowieso an und da muss man halt möglichst effizient damit umgehen und so damit umgehen, dass es eben nicht zu einer Zwei- oder Dreiklassenmedizin gibt, kommt. Ja? Weil wir haben ja mittlerweile jetzt nicht nur diese Situation, dass manche, um es zu beschleunigen, sagen wir mal so, quasi den Scheckbuch zücken, ja? Sondern wir sind ja auch in einer Situation, das haben wir auch nicht ganz vergessen, das, was man in Österreich irgendwie natürlich immer schon hatte, dass du eine Zweiklassenmedizin auf die Art und Weise hattest, wer kennt wem.
Das ist die dritte Klasse, erklären
genau,
mir die Ärzte.
Ja, das ist ja das viel häufigere, weil natürlich gibt es die Situation, dass du 12 Monate
warten
musst.
Ich glaube, du hast mittlerweile 2 Millionen Zusatzversicherte, also das ist gestiegen, dann hast du noch einen Teil, der zahlt wirklich bar.
Ja, okay, wenn du das, das ist ja quasi dasselbe mehr oder weniger aus, also halt die Art und Weise.
Ja, also aber da kommst du schon in ordentliche.
Die andere Variante ist, dass du jemand bist, sozusagen mit, sagen wir mal, beschränkterer kultureller Kompetenz, des Landes vielleicht gar nicht so gut kennst, die Sprache nicht so gut kennst und dann rufst du im Krankenhaus an und die sagen dir, Operation in 12 Monaten und wenn du
das
ein bisschen
betrifft,
das Land...
Aber
bisschen,
auch Inländer.
Sowieso, ja. Oder du bist einigermaßen geschickt, da brauchst du jetzt gar nicht extra toll vernetzt sein, aber du weißt, okay, ich muss mindestens 12 Krankenhäuser anrufen, irgendeins wird man dann schon sagen, die Operation ist in 4 Monaten. Das ist dieses gewusst wie, das wir in Österreich immer
das
schon hatten.
Das kannst du natürlich in Wien, das ist schwieriger.
Es ist schon schwieriger, wo es sozusagen auf 100 Kilometer Radius nur ein Krankenhaus gibt. Das ist natürlich richtig.
Also die Theorie, dass sich Zuwanderer bei Sozialleistungen schlechter auskennen wie die Österreicher, war ich zu bezweifeln.
Okay. Ich weiß
klar, dass nochmal, um welches Thema es geht, selbst bei eines, wo es nicht geht, muss immer der Ausländer schützen.
Aber wir kommen jetzt gleich zu den Ausländern, aber
2 Millionen Leute ins System, eine kommen von den die einfach prozentuell weniger einzahlen und prozentuell weniger
wir
arbeiten, hast du Probleme.
Schick sie alle weg, dann kriegst du eine Wiederaugenoperation. Weil dann gibt es keine.
Also die afghanischen Augenärzte, die operieren, die zackst
du. Nein, aber du brauchst Pflegekräfte und du wirst immer mehr brauchen.
Deswegen müssen die
schau dir mal den Krankenhaus von innen an.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach kommen wir zu den Ausländern, über die der Heimer so gerne reden will, allerdings relativ nahen Ausländern, nämlich den Franzosen.
Noch EU-Inländer für euch, oder? Für euch sind das EU-Inländer.
Und das Guerilla, wobei ich bin mir nicht sicher, dass Franzosen gern als Inländer in Österreich bezeichnet werden wollen. Wir schalten eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über die Verurteilung von Marine Le Pen weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, das könnte hitzig werden. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell, wie immer mit Robert Miesig und Heimo Leppaschitz. Der eine ist ein einfaches SPÖ-Mitglied und der andere ein einfaches FPÖ-Mitglied. Und in der Frage, die wir jetzt gleich besprechen, wird sich sicher zeigen, dass da Welten dazwischen liegen könnten in der Betrachtungsweise. Ich fange trotzdem nicht mit dir an, weil ich den zweiten Teil mit dir angefangen habe, Robert. Marine Le Pen, bekanntlich die quasi Frontfigur des extrem rechten Rassemblement National, wurde jetzt tatsächlich verurteilt. Es geht da um Veruntreuung von öffentlichen Geldern wegen Anstellungen im EU-Parlament von Mitarbeitern, die in Wirklichkeit aber nicht wirklich im EU-Parlament ist. Eine alte Sitte vom Front National noch gewesen, also von der Vorläuferpartei, die ihr Vater geleitet hatte und die jetzt zu einem tatsächlichen Schuldspruch geführt haben in ihrem Fall. Und der Richter hat die Strafe ziemlich ausgeschöpft. Er hat ihr nämlich auch quasi 5 Jahre Kandidaturverbot aufgebrummt. Das bedeutet, dass sie bei der Präsidentschaftswahl 2027, wo sie eigentlich als Favoritin gegolten hat, nicht antreten kann. Was bedeutet dieses Urteil? Weil natürlich haben jetzt schon sämtliche andere aus dieser Parteienfamilie aufgeschrien und irgendwas von Politjustiz geredet.
Es ist überhaupt kein Politjustiz, weil sozusagen es gibt eine, jeder ist vor dem Gesetz gleich. Und das gilt eben auch für Frau Marine Le Pen. Und das hat sich ja abgezeichnet. Sie hat ja selbst damit schon gerechnet, im Grunde genommen, weil die Dinge ja auch so eindeutig waren. Mhm. Ja, es ist ja jetzt nicht etwas, was so irgendwo im Graubereich ist, sondern es wurden ganz eindeutig etwas mehr als 4 Millionen, was auch kein kleiner Betrag ist, aus den Subventionen oder Unterstützungen für Europaparlamentarier genommen und für die nationale Politik eingesetzt. Dazu muss man auch noch mal sagen, gerade die Europäische Union, das Europäische Parlament hat hier ganz klare und strenge Regeln. Ja? Also sozusagen das, was in Österreich vielleicht noch irgendwo als Grauzone möglich war, im internationalen Bereich, obwohl wir mittlerweile hier auch strenge Regeln haben, ja, ist da überhaupt nicht möglich. Und deswegen hat es da schon viele Beurteilungen gegeben, völlig klar. Ja. Von daher ist es ein total faires Urteil und ganz normal und es hat jeder damit gerechnet. Aufgrund der französischen juristischen Tradition, muss man auch dazu sagen, wo sie viele Politiker schon sozusagen quasi durch Verfahren, durch permanente Einsprüche und Verzögerung gerettet haben, hast du hier jetzt seit einigen Jahren genau eingeführt, dass die Urteile rechtskräftig bindend sind oder so bindend sind, sogar dann, wenn eine Verurteilte noch in eine nächste Instanz geht. Ja? Mhm. Das ist jetzt etwas, was für Frau Le Pen natürlich sehr unangenehm wird. Wenn ich das Urteil richtig verstanden habe, sozusagen sowohl einerseits das Kandidaturverbot ist jetzt für 5 Jahre fix, ohne genau Aufschub. Die 4-jährige Haftstrafe mit Fußfessel kann sie noch beanspruchen.
2 Jahre Fußfessel, ja.
Ja, kann sie noch beanspruchen. Das ist rechtsstaatlich völlig sauber, genau, bei jedem also anderen.
Also sie kriegt jetzt laut dem Urteil 2 Jahre Fußfessel. Zeigt ein bisschen, dass in Frankreich offenbar jeder vor dem Recht gleich ist, weil diese Fußfesselstrafe teilt sie sich mit dem ehemaligen Präsidenten der Republik, nämlich Nicolas Sarkozy, seines Zeichens ein Gaullist, also von, das wäre die Schwesternpartei der ÖVP, ihre Partei von Marine Le Pen ist die Schwesternpartei der FPÖ. Mhm. Jetzt hat man wirklich sehr viele Beweise vorgelegt, sowohl was den Bodyguard angeht, als auch die Sekretärin. Das war halt eine schlamperte Vorgang. Sie hat es auch nicht geleugnet. Warum schreien jetzt so viele Politjustiz?
Naja, weil es schon einen Eindruck der politischen Justiz macht.
Aber wenn sie es nicht einmal leugnet?
Ich versuche es ja kurz. Also es ist natürlich extrem schwierig, diese Trennung zu machen. Also das ist, was ist Partei, was ist EU? Ist der Bodyguard jetzt beim EU-Termin der EU-Abgeordneten oder beim Termin der Parteichefin? Wann beginnt die EU mit dem Auto, wann ist der Chauffeur etc.? Deswegen hast du in Österreich keine solchen Regelungen, weil es aber total schwierig zum Trennen ist.
Hast du in Österreich so
Regeln? Deswegen hast du in Österreich zum Beispiel für den Chauffeur einen Gesamtbetrag pauschale, weil du es nicht trennen kannst. De facto ist der
du hast keine Parteichefin, also gleichzeitig EU.
Also das ist etwas, wo, und da müsste man, also sie hat ja auch Beispiele im Prozess vorgelegt, wo es der Parteichef der französischen Sozialdemokrat im EU-Parlament genau gleich gemacht hat. So, da gibt es aber keine Anklage. Deswegen macht es einen sehr seltsamen Eindruck. Mich wundert es generell, weil ich habe selber mal Auftrag von der Fraktion dort gehabt, also wie pingelig die bei jeder Kleinstgeschichte sind. Ja, und
da
wie vorher
sie jahrelang ermittelt, dass die letzten
aber Jahre also wie vorsichtig die sind, wo du bei Dingen, wo du denkst, hast du überhaupt kein Problem, schon sagen, das geht so überhaupt nicht und so, es geht nimmer und das aber sofort schriftlich alles kriegst. Also die sind dort super, super, super hyperkorrekt. Vielleicht war es früher nicht so, aber mittlerweile sind die so. Aber es macht halt, was mich wirklich stört, und ich finde es undemokratisch. Kann das französische Rechtssystem so ist, aber ich finde das undemokratisch, dass wenn du noch nicht durch die Instanzen durch bist, so, du ein Kandidaturverbot hast, so, oder wie viele Leute sind in der ersten Instanz verurteilt worden, in der zweiten Instanz in einem normalen Prozess freigesprochen worden, so, dass du, auch wenn du in der zweiten Instanz dann gewinnst, die kann nicht antreten hast können, das halte ich für einen Wahnsinn. Und so kann man jeden mit einem verrückten Richter ausschalten. Und das, glaube ich, im Sinne der Demokratie echt was Bedenkliches, echt was Gefährliches. Weil wir im Zweifel immer ein dubio pro reo ist immer noch das Grundprinzip einer Demokratie, eines Justizsystems. Also wenn jemand rechtskräftig in zweiter Instanz verurteilt ist, kann man über Kandidaturverbot meiner Meinung nach reden.
Aber ja, nur wenn du eine Fußfessel hast, wirst du jemanden
wenn du in der ersten Instanz bist, halte ich das für demokratiepolitisch und justizpolitisch extrem gefährlich.
Anderes. Also grundsätzlich, Frankreich kennend, glaube ich, mit der Strafe an sich haben sie für sie gerechnet, aus gutem Grund, weil das ging über lange Zeit und man kannte die Beweislage und man wusste, dass nicht einmal sie das leugnet. Gleichzeitig könnte dieses wirklich, er hat den maximalen Rahmen ausgeschöpft mit den 5 Jahren Kandidaturverbot für sie. Könnte das schon einen Ugu hinterlassen? Ist das jetzt ein bisschen, da gibt es ja mit Jordan Bardella ihren Ziehsohn, ist das jetzt etwas, wo man denen noch einen Auftrieb geben könnte?
Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube jetzt, erstens mal, was hast du vollends ausgeschöpft? Die Wahlen sind im Jahr 2007.
Wenn du bis 5 Jahre hast und du wählst 5 Jahre,
Die Wahlen sind im Jahr 2027 und wenn ich recht im Kopf sind, sind im Jahr 2025. Jahre. Das heißt, gibt es 2 Möglichkeiten, nämlich zu sagen, wir schöpfen nur 1 Jahr aus, dann ist es überhaupt keine Strafe, weil sie will in den nächsten Jahren irgendwo antreten. Oder du sagst 2, 3, 4 oder 5.
Die könnten überraschend vorgezogene Präsidentschaftswahlen.
Dann würde es trotzdem in jedem Fall die Präsidentschaftswahlen treffen. Ja? Also, so, entweder ist es ein geschenktes Urteil oder ist es ein gehartes Urteil. Dazwischen gibt es nichts in dem Fall. Ja? So, das ist die eine Geschichte. Ja? Ich glaube auch, ich kann mir sogar vorstellen, sagen wir mal so, glauben ist jetzt ein großes Wort, also, ich kann mir sogar vorstellen, dass die politischen Implikationen viel geringer sind, als man glaubt. Ja? Sie tritt nicht an, dafür tritt Bardella an und die Chancen, diese Wahl zu gewinnen, sind für ihn nicht sehr viel geringer als für Sie und auch nicht sehr viel größer.
Ja. Er ist viel zu jung für einen französischen Staatspräsidenten.
Also Marine Le Pen war sicher viel chancenreicher.
Dass er, so jung ist er ja auch wieder nicht, bis die Wahlen sind, 30. Ist er wahrscheinlich 30, über 30.
Ja. Macron dann ist er, war sehr viel älter.
Der Vorteil von jung und alt sein hält sich heutzutage in die Waage.
Achtung, wir reden von Frankreich und vom Präsidenten.
Normalerweise ein Parteichef so einer großen Partei sich nicht darum kümmert, was geht oder was nicht geht, sondern da gibt es Leute, die sich darum kümmern, das hauptberuflich machen.
Aber ja, das ist nicht böse. Das
die
Rechtssystem,
Endeffekt, ja.
Das Rechtssystem kann nicht, ob der
genau entscheiden, wer jetzt wem erschießt.
Also,
ja?
Also du hast schon dein Büro, der sagt, das geht oder das geht nicht.
Ja, aber du weißt, die Endverantwortung hat schon immer der Chef.
Aber ich sage, das ist etwas, was
und
natürlich
ist. Im Rechtssystem
ne?
kann ich nicht, die Sätzen sind anders.
Aber es halt immer, manche sind halt gleich und manche nicht. Ne?
Also dem, glaube ich,
hat aber deswegen habe ich gesagt,
ohne
Nicolas
den,
Sarkozy
ohne den Prozess
halt
genau verfolgt zu haben, hat das Gericht ja auch durchaus Indizien dafür, dass sie in diesen ganzen Prozess involviert war, weil sie auch die Situation war, die Partei war de facto pleite, hat aber viel gehört aus der Europäischen Union gegeben, also war es in der Partei total gängiger.
Es war etwas, das schon ihr Vater
wir
quasi gemacht
uns diese
hat, nur
Kohle,
damals war halt alles schlampiger.
Ja? So, ja. Das war ja vollkommen das lag ja völlig offen auf dem Tablett.
Ich sage, es hätte vielleicht gar nicht so das Geschmäckle und diesen Ogu, wenn sie dieses Kandidaturverbot nicht gehabt hat. Wenn das ganz normal durch die Instanzen durchgeht, so, ja, ich kann den Prozess nicht beurteilen, ich war nicht vor Ort, ich lese es ja auch nur, so, da muss man aufs Justizsystem im Großen, man muss ja nicht immer der Justiz ein großes Misstrauen entgegenbringen. Es wird schon, sie hat es ja auch nicht bestritten. Sie hat halt den Vorsatz und das Schuldbewusstsein bestritten. So, das kann man machen. Aber diese Nicht-Rechtskräftigkeit, noch nicht mit dem Instanzenzug und trotzdem ein Kandidaturverbot, so kannst mit der Methode kannst jeden ausschalten, der da unbequem wird und davor warne ich massiv.
Gut, ich danke Robert Miesig, danke Heimo Leposchitz, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.